begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge Debunking Information Systems. Heute mit einer sehr speziellen Folge, und zwar widmen Nick und ich uns der Frage, was heißt es, ein Doktorat zu machen? Und vorneweg würde ich gerne unseren Sponsoren zuerst danken, weil ich das irgendwie in den letzten Podcast-Folgen immer ein bisschen vergesse. Also herzlichen Dank fürs Funding von der Universität Bern und von der WISO-Fakultät Bern, die es ermöglicht haben, dass wir überhaupt diesen Podcast haben. Dann auch noch eine weitere Sache. Ich würde gern unsere HörerInnen darauf hinweisen, dass, wenn ihr unseren Podcast über Spotify hört, dass ihr dort uns auch über die Kommentarfunktion gerne Fragen stellen könnt oder allgemein, wie ihr unseren Podcast findet oder auch Themenvorschläge für nächste Folgen. Genau, das geht dort über Spotify. Die Kommentare werden auch nicht veröffentlicht, aber es gibt uns so die Möglichkeit, ein bisschen ein Feel dafür zu entwickeln, was euch interessiert. Gut, Nick, jetzt ist dieses Intro aus dem Weg. Wollen wir gleich starten? Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet und ja, das, also den heutigen Podcast ein bisschen strukturiert.
Genau, ja, also auch hallo von meiner Seite. Wir haben uns, wie Tatjana schon gesagt hat, wollen wir uns heute dem Thema, ja, was heißt es überhaupt, zu doktorieren, widmen. Und wir haben da eigentlich so fünf Hauptblöcke angedacht. Also einerseits wollen wir zuerst über die Bewerbungsphase, wie kann ich mich vorbereiten, dann bevor die Stelle dann beginnt, aber man hat die Stelle schon, gibt es da auch Dinge, die man noch tun kann. Und dann, ich glaube, der Hauptteil wird dann sein, ja, was heißt es überhaupt, zu doktorieren. Und für uns beide, glaube ich, auch wichtig mittlerweile, weil diese Fragen sich halt auch in unserem Leben jetzt stellen. Ja, was bringt mir dann das Doktorat? Und was für Skills kann ich überhaupt erwerben im Doktorat? Und wie kann ich die dann auch mitnehmen? Vorausgesetzt jetzt natürlich, ich bleibe nicht an der Uni. Und das sind eigentlich so die fünf Themenblöcke, die wir heute uns anschauen möchten.
Und starten wir doch gleich mit der Vorbereitungsphase oder eben der Bewerbungsphase. Nick, wolltest du schon immer ein Doktorat machen oder wie bist du dazu gekommen, dass du dich überhaupt für ein Doktorat beworben hast?
Ja klar, also ich war eigentlich 3 und da habe ich gesagt, also ich möchte dann schon unbedingt einen Doktortitel haben, sonst ja, ist mein Leben nicht erfüllt.
Bei dir auch?
Nein, jetzt im Ernst natürlich nicht. Also ich fand das immer spannend, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich hatte als Student relativ wenig Ahnung, was das eigentlich heißt, zu doktorieren. Ich fand das immer spannend und die Wissenschaft als Tätigkeit hat mich immer fasziniert, aber bei mir war es überhaupt nicht so. Und ich habe ja auch einen Fachwechsel gemacht, muss man auch noch sagen, aufs Doktorat hin, also weg von den Geisteswissenschaften, hinein in die Sozialwissenschaft, jetzt in die Wirtschaftsinformatik. Und von daher, nein, das war überhaupt nicht geplant. Und ich nehme an, bei dir war es ähnlich.
Ja, also bei mir eigentlich auch nicht. Bei mir kam das so während der Masterarbeit. Also ich fand die Zusammenarbeit mit meinem Betreuer super cool. Und eben auch das wissenschaftliche Arbeiten während dieser Zeit fand ich extrem spannend. Und ja, mich hat das dort irgendwie so gepackt. Also ich habe mich eigentlich während der Masterarbeit, natürlich war es anstrengend, natürlich war es schwer. Ich hatte auch so die ein oder anderen Stolpersteine. Aber dort hat es mich eigentlich so wie gepackt, wo ich danach sagte, ja, cool, ich bewerbe mich mal. Aber, sollte man vielleicht auch sagen, mega naiv. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was das Doktorat dann schlussendlich beinhaltet oder was das eigentlich heißt, zu doktorieren. Ich fand es eher so, als ich genommen wurde, fand ich es eher so eine Ehre. Das hört sich voll blöd an, aber irgendwie, ja, genau. Also deshalb finde ich jetzt eigentlich auch unseren Podcast sehr gut, dass wir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was es eigentlich wirklich dann
ist. Ja, ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. So diese Blauäugigkeit mit der, also mir ging es genau gleich, aber vielleicht, dass wir das weitergeben können, macht es vielleicht nicht so wie Tatjana und ich und geht komplett blauäugig ins Doktorat rein. Und ja, wir hoffen ja mit dieser Folge zumindest schon eine gewisse Grundlage mitgeben zu können in dieser Hinsicht. Aber also bei mir war es auch so, gerade noch, weil ich aus einer anderen Disziplin kam, also meine Masterarbeit war dann halt nicht bei einem Dozierenden, den ich schon kannte, respektive das war halt in der Philosophie und dann nicht in der Wirtschaftsinformatik. Und dementsprechend war es dann auch schwierig, überhaupt beurteilen zu können, ja, was heißt das, Wirtschaftsinformatik? Mir war gar nicht so bewusst, ja, wie wird die BWL überhaupt, wo ordnet die sich ein in der Wissenschaft, sage ich jetzt mal. Und dann die IS ist ja dann nochmal speziell, weil du davon sehr technisch bis halt wirklich klar sozialwissenschaftlich, sehr wirtschaftswissenschaftlich vorgehen kannst und dementsprechend auch diese Breite unter Umständen sehr unterschiedlich abgebildet wird, auch dann bei den unterschiedlichen Lehrstühlen. Und ich bin da auch sehr blauäugig ans Thema hin. Und von daher glaube ich, das wäre sicherlich ein erster Punkt, bei dem ich glaube, dass der wichtig ist, nämlich bei wem bewirbt man sich? Und bei mir war es ehrlicherweise so, ich wollte eigentlich in Bern bleiben. Ja, in Bern gibt es 2 Professuren. Dementsprechend hat man 2 Möglichkeiten, sich zu bewerben. Und that's it.
Ja, okay. Also ich meine, du hättest natürlich noch andere Möglichkeiten gehabt, innerhalb von der Philosophie beispielsweise oder so. Aber genau, Wirtschaftsinformatik in Bern 2.
Genau. Und dann habe ich mich, da war eine Stelle ausgeschrieben, da habe ich mich beworben und die Stelle habe ich bekommen. Und dann habe ich mit dem Doktorat angefangen. So ging's. Und wenn ich sie nicht bekommen hätte, hätte ich vermutlich nicht doktoriert.
War bei dir eine Stelle ausgeschrieben?
Ja.
Okay, weil bei mir nicht. Also ich habe so eine Blindbewerbung geschickt.
Ah, spannend, okay.
Ja, weil bei uns am Institut gibt es so eine Seite, irgendwie ungefähr heißt es Lust zu doktorieren. Dann melden sie sich da und da. Und übrigens, also wir kennen beide jemanden, bei dem es auch so geklappt hat. Also ich bin nicht die Einzige. Aber ich habe mich auch noch auf andere Stellen beworben. Also ich habe mich auch auf 2 oder eine Stelle in Bern, ich glaube auch Luzern und Basel. Also irgendwie war das gerade so
ein guter Zeitpunkt.
Ja, irgendwie. Das ist ja vielleicht auch noch was. Also viele Doktoratsstellen, die werden halt einfach laufend ausgeschrieben. Es ist nicht so ein Programm wie in den USA beispielsweise, das gemeinsam startet im September oder wann auch immer, sondern es sind halt wie Jobs, die laufend ja, ausgeschrieben werden.
Genau, und ich glaube, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, der war mir im Vorfeld auch nicht bewusst, dass es da dann große Unterschiede gibt. Also ich glaube, zuerst muss man sich mal überlegen, ja, bei wem möchte ich überhaupt doktorieren? Und das Problem ist hier natürlich halt nicht wie in der Privatwirtschaft, es ist doch ein ziemlich anbietergetriebener Markt. Dementsprechend, wenn man es dann halt nicht bekommt, hat man Pech gehabt und so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Das ist klar, von daher mit dem muss man sicherlich leben. Aber was auch wichtig ist, es gibt dann große Unterschiede in Anbetracht der Stelle und wie die ausgestaltet ist. Also wir haben jetzt beide eine Stelle oder hatten eine Stelle in meinem Fall, wo die Finanzierung direkt vom Institut, also die kam über uni-interne Mittel, das war keine Drittmittelstelle, das heißt, die war jetzt thematisch auch sehr frei beispielsweise. Also ich konnte da, man muss auch sagen, mein Doktorvater war da sehr offen und hat gesagt, ja komm du Philosophe, mach du dein Digitalethik-Zeugs und er hat mich das Thema machen lassen. Das war natürlich ein großer Gewinn, das wäre vielen anderen Orten auch nicht so möglich gewesen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Einerseits, ja, wo gibt es überhaupt Möglichkeiten für eine Stelle? Und dann auch, ja, was heißt das thematisch und wie ist diese Stelle überhaupt finanziert? Bei einer Drittmittelstelle, klassischerweise, sind da schon Projektgelder gesprochen. Das heißt, man ist dann auch in einem engeren Rahmen, was das Thema angeht. Und dann ist beispielsweise die sehr klare Erwartung, wir wollen jetzt, dass du zu, was weiß ich, Voice Agents und künstliche Intelligenz bei Voice-Agent-Nutzung oder was auch immer forscht. Und Punkt. Und da gibt es dann auch nicht viel zu diskutieren, weil die Mittel sind entsprechend gesprochen und dann wird auch das Thema für das Doktorat sein.
Mhm. Genau, und das kann sowohl, ja, wie soll ich sagen, Fluch oder Segen sein. Also natürlich, wenn das Thema schon vorgegeben ist, ist man eingeschränkt, man muss in diesem Bereich forschen, aber andererseits gibt es natürlich auch so eine Stütze. Eben, Meistens gibt es schon einen Projektantrag, dort wurde auch schon ein Proposal gemacht mit irgendwie Quellen, wo man das Einstieg nutzen könnte. Also man hat dort so wie die Suche nach einem Thema und umgeht man. Weil ich war natürlich auch noch sehr frei und ich bin beispielsweise in einem völlig anderen Thema gestartet, als ich jetzt bin. Also ich hatte noch so diesen Shift. Und das ist natürlich bei so einer Drittmittelstelle ist das vorgegeben, was auch mehr Struktur und Halt im Doktorat geben kann.
Das stimmt. Also das war bei mir beispielsweise, ich hatte mich vorher schlau gemacht, ich wusste, was im Institut so einigermaßen geforscht wird. Und ich habe mich dann eigentlich beworben mit Forschung zu Open Source und Open Source Communities und so weiter. Mhm. Und das hat sich dann erst eigentlich in den Gesprächen und zu Beginn ergeben, dass das gar nicht unbedingt dieses Thema sein muss, sondern dass ich eben auch die Freiheit habe, was anderes zu tun und mich nicht direkt da an diese Forschung anschließen muss, zwingenderweise. Aber und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Faktoren eigentlich. Also bei wem bewerbe ich mich einerseits? Also die Person, was forscht die Person, was interessiert die, wie geht die auch die Forschung an? Klar kann ich das während meines Studiums noch nicht im vollen Umfang beurteilen, muss ich auch nicht. Aber zumindest so stimmt die Richtung. Und dann, was für ein Thema. Also bei vielen Stellen, das sieht man ja heute, die Stellen, die ausgeschrieben sind, sind häufig auf ein Thema fixiert. Nicht immer, aber doch sehr häufig. Und da muss man sich dann halt die Frage stellen, ja, ist das das, was ich will oder passt das weniger? Und ich glaube, das geht dann eigentlich so in die nächste Richtung, ja, was mache ich mit meiner Masterarbeit? Weil die Frage kommt ja dann auch, wenn es ein Thema gibt, dann gibt es einerseits, ja, will ich das Thema überhaupt erforschen? Andererseits muss ich dann bei der Bewerbung auch zeigen können, ich kann das auch. Mhm. Also, weil gerade die Wirtschaftsinformatik so breit ist und wenn ihr jetzt eine qualitative Masterarbeit macht zu, was weiß ich, Social Media oder so und dann ist eine Ökonometriestelle ausgeschrieben, dann wird es relativ schwierig sein zu zeigen, okay, ich kann diese ganzen Data Science und Statistikgeschichten auch und dementsprechend traue ich mir auch das Thema zu. Ich glaube, das geht dann Hand in Hand. Und Social Media war jetzt einfach ein Beispiel, wie man das qualitativ anschauen könnte, Tatjana, keine Sorge. Ich habe das schon gesehen in deinem Gesicht.
Okay, aber ich möchte noch gern was sagen, bevor wir zur Masterarbeit und so kommen. Also man muss sich vielleicht auch bewusst sein, dass Forschung sehr personengetrieben ist oder die Themen sehr personengetrieben sind. Weil beispielsweise, als ich mich informiert habe, bei unserem Institut war ja auch mal Social Media in der Forschung, aber die Person war nicht mehr am Institut, dementsprechend war auch niemand mehr am Institut der Social Media macht. Also das ist vielleicht auch noch nicht zu unterschätzen. Also nur weil ein Institut mal in einem Bereich geforscht hat, aber diese Personen nicht mehr dort sind, heißt das eben nicht, dass immer noch die gleichen Themen aktuell sind.
Das stimmt. Und da ist dann das Perfide manchmal, das ist von außen schwer zu beurteilen.
Mega.
Weil das kann dann gut sein, dass der Professor, bei dem ihr euch bewerben wollt, der steht dann auch auf dem Paper. Aber das war dann halt eine Doktorandin, ein Postdoc, der hauptsächlich zu diesem Thema geforscht hat und der Professor will das Thema jetzt nicht unbedingt noch weiter so aufgreifen oder was weiß ich. Und wenn diese Person dann weg ist, dann ist das Thema auch ein Stück weit weg. Also ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Punkt hat, das war mir auch auf keine Art und Weise bewusst, dass Forschung so stark, ich hatte immer so die romantische Idee, ja, das ist ein Team, alle ziehen am gleichen Strang, wir haben ganz klar, das sind unsere Themen und dann wird aufgeteilt, du machst das, ich mach das und so weiter, so noch mit schönem Projektmanagement und so weiter. Mhm. Aber das stimmt so nicht, es machen eigentlich alle individuelle Themen und dementsprechend hängt es auch von Einzelpersonen ab. Genau, und dessen muss man sich bewusst sein, auch wo man sich dann bewirbt und bei wem.
Ja, also dieses Gaslighting von wegen Teamarbeit, natürlich, also es gibt's. Aber ich glaube, die Realität sieht eher so aus, dass man sich trifft, bespricht und dann jeder arbeitet wieder an seinen Aufgaben weiter und so wird das Thema halt dann vorangetrieben. Aber gehen wir doch nochmals zur Masterarbeit zurück. Also dort gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich schon intensiv mit einer Masterarbeit beschäftigt hat. ist es natürlich auch gang und gäbe, dass man sich nicht unbedingt auf eine Doktoratsstelle bewerben muss, sondern dass der Professor, die Professorin einen anspricht und sagt, hey, hättest du nicht Lust, ein Doktorat zu machen? Du hast dich jetzt schon in der Masterarbeit so gut getan, so ja, bewiesen in dem Sinn, hättest du nicht Lust, weiter zu forschen?
Genau. Und ich glaube, mit einer guten oder eigentlich mit einer ausgezeichneten Masterarbeit hat man auch eine gute Grundlage. Da kann man auch, vielleicht kommt dann die Person nicht direkt von sich aus auf euch zu und das kann verschiedenste Gründe haben, dass es momentan keine Stelle gibt, dass diese Person gar keine Stellen so vergeben kann, aber dass die anderswo irgendwo sind, wie auch immer. Aber da lohnt sich dann manchmal auch zu sagen, hey, gibt es eine Möglichkeit zu doktorieren? Also das kann man wirklich auch mal fragen, weil ich kann euch auch sagen, es gibt niemanden in der Wissenschaft, der traurig ist, wenn ihr mit dieser Frage kommt oder dann genervt ist. Im Gegenteil, da freut sich jeder und gibt auch gerne Auskunft und hilft euch weiter. Also es lohnt sich auch einfach mal zu fragen, ja, gibt es eine Möglichkeit beispielsweise, hier zu doktorieren?
Genau, und wenn man schon eine gute oder ausgezeichnete Masterarbeit hat, also wir kennen viele, die auch die Masterarbeit dann nochmals umgestaltet haben, vielleicht nochmals in die Datenanalyse gegangen sind und das dann zu ihrem ersten Konferenzpaper gemacht haben. Also das ist sicher so eine gute Basis und da ist natürlich auch gut, also entweder kann man mit der Masterarbeit im gleichen Thema halt weiter fortfahren und dann ist man schon mit der Literatur vertraut, was sicher auch ein Vorteil ist. Oder dann die zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn man ein neues Thema hat, so war es bei mir, aber man ist immerhin mit den gleichen Methoden vertraut. Also bei mir war es jetzt qualitative Forschung, obwohl ich dann natürlich eine andere Art der Methodik gewählt habe, aber ich wusste schon, ich kannte schon die Grundsätze von qualitativen Methoden. Und dann natürlich die schwierigste Option, wenn Thema neu ist, Methoden neu, dann muss man sich natürlich in alles neu einarbeiten, was wiederum Zeit kostet.
Das stimmt. Ich glaube, man kann sich wirklich mit der Masterarbeit eine gute Grundlage erarbeiten, die einfach auch gerade den sowieso nicht einfachen Beginn ein Stück weit strukturierter macht und vereinfacht. Weil man zumindest das, was Tatjana jetzt gesagt hat, das heißt ja nichts anderes als, ich habe zumindest einen Bezugspunkt. Ich kenne die Methodik ein Stück weit zumindest, das heißt, ich muss da nicht Stunden und Tage aufwenden, werde ich sowieso müssen, aber nicht im gleichen Ausmaß. Ich kann zumindest mal sagen, okay, ich gehe in die Literatur oder eben umgekehrt, ja, ich kenne die Literatur schon ein Stück weit, ich kann jetzt noch mal hinter die Methodik.
Ja, genau, aber dort ist natürlich auch die Problematik. Also manchmal ist es natürlich so, man kann das Masterarbeitsthema frei wählen, aber manchmal ist es natürlich auch vorgegeben oder dann mit dem Praxispartner. Also man ist irgendwie wiederum ja, mehr eingeschränkt. Aber dort ist es vielleicht auch gerade gut, so in der Bewerbungsphase vielleicht zu zeigen, was man für andere Vorlesungen besucht hat, jetzt gerade so methodisch und so, oder dass man sich gut einarbeiten kann.
Und ganz ehrlich, noch was. Ich glaube, als Studentin unterschätzt man den Eindruck, den man hinterlässt, auch bei einer Vorlesung. Also ich hatte dann, als ich begonnen hatte mit dem Doktorat, kamen mehrere Dozierende auf mich zu und die kannten mich aus der Vorlesung. Und das waren Vorlesungen mit 200 bis 400 Leuten, wo ich drin gesessen bin. Also die Gesichter und so weiter, die bleiben dann trotzdem irgendwo in Erinnerung. Also es lohnt sich vielleicht auch, nicht immer zu spät zu kommen und zu früh zu gehen und so weiter.
Okay, aber die fallen mir auch auf. Einfach anders.
Genau, das ist dann die Frage, wie man auffallen möchte. Aber gut, ich glaube, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir ein Stück weit weitergehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, also, ihr habt euch beworben, Thema passt, Betreuungsperson passt und ihr habt eine Stelle. Und jetzt bleibt natürlich trotzdem die Frage, ja, was heißt das denn jetzt, ein Doktorat zu machen? Und Tatjana, was heißt das?
Was heißt das? Ja, also, es heißt nicht einfach nur forschen und dann ist gut. Es heißt auch nicht, man schließt sich ins dunkle Kämmerlein irgendwo im Keller ein und ist für sich alleine. Also es ist so ein Mix und vor allem ein Doktorat ist halt wirklich nicht nur Forschung, sondern es beinhaltet noch so viel mehr. Es beinhaltet Lehre, es beinhaltet aber auch sonstige administrative Tasks, die am Institut anfallen. Und ja, also es ist nicht so eindimensional wie, ja, ich schreibe jetzt da noch eine Doktorarbeit und es ist eigentlich eine Fortsetzung vom Studium, sondern man kann es wirklich als vollwertigen Beruf auch, Job sehen.
Genau, und ich glaube, was echt schwierig ist, ist so dieser Wechsel aus, bis jetzt war ich Studentin, jetzt bin ich plötzlich voll angestellt und selbstständig. Und was hier wirklich, glaube ich, sehr anders läuft dann, ist wirklich diese Selbstständigkeit, dass es einfach heißt, niemand wird kommen und sagen, hey, ich habe diesen tollen Datensatz, willst du den nicht mal auswerten und dann schauen wir und publizieren das und fertig. Nee, nee, die Daten, die müsst ihr euch dann selbst holen. Die müsst ihr selbst auswerten und so weiter. Das heißt, alles, was passiert während dem Doktorat, was die Forschung angeht, die Lehre ist dann noch eine ganz andere Kiste und das Administrative innerhalb des Instituts, das ist von euch selbst getrieben, schlussendlich. Und dementsprechend muss man sich dessen bewusst sein und das dann auch so angehen.
Können wir ein bisschen bei dieser Selbstständigkeit bleiben? Weil ich glaube, das war eh notwendig. Also das war eines der Dinge, mit dem ich am Anfang sehr gestruggelt habe. Weil wirklich niemand gibt dir eine Struktur vor. Du musst deine Daten, klar, deine Daten selbst besorgen. Aber auch sonst, es ist irgendwie, ja, es ist sehr frei am Anfang. Und mir persönlich hat jetzt teilweise ein bisschen Struktur gefehlt, die ich mir dann an anderen Orten irgendwie besorgt habe.
Das stimmt. Und ich glaube, was hier auch ein Stück weit eine Gefahr ist, zumindest der ich auch erliegen bin zu Beginn, man hat die Lehre, das ist klar, dann beginnt das Semester, das und das muss vorbereitet sein, alle Folien müssen bis, bei uns war das jetzt meistens 1. Septemberwoche, müssen die Folien bereit sein. Da hat man Prüfungen, dann gibt es administrativ, das und das muss ich noch erledigen, hier und hier muss ich noch koordinieren. Und es ist dann auch einfach, sich an diese Dinge zu klammern, weil das kennt man ja meistens auch. Das ist auch das, was man als Studentin meistens auch mitnimmt, dass man dann halt, hier machst du das, das, das und das. Und sich dann auch nicht darin zu verlieren, sondern wirklich aktiv Forschung voranzutreiben. Und das Schwierige da ist dann nicht nur, dass man ein Stück weit verloren ist in dieser Flut an Informationen, die man nicht kennt, die man irgendwie bewältigen muss, die man verstehen will und auch muss. Und im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten, man hat keine direkten Messbarkeiten, finde ich. Das macht es auch so schwierig, weil ich habe dann nicht, aha, ich habe jetzt, klar kann ich sagen, okay, ich habe diese Woche 10 Paper gelesen. Toll, aber was das wirklich für einen Nutzen hat, kann ich eigentlich nicht abschätzen. Das ist anders als, ich habe jetzt für 3 Vorlesungseinheiten die Folien fertig erstellt. Und ich glaube, das braucht dann auch genau diese Selbstständigkeit und auch den Mut, das weiterhin einfach voranzutreiben und zu machen und auch mal zu sagen, es lohnt sich jetzt, sich in der Literatur, in der Methode zu verlieren und dann wieder rauszugehen. Aber so die kleinen, direkt messbaren Erfolge, die fehlen sehr lange, gerade zu Beginn. Und ich glaube, das, ja, auf das muss man sich halt auch einstellen können und dann damit umgehen.
Ja, bei mir war es vor allem auch so, wenn ich irgendwie unsicher war, wenn ich nicht wusste, welche Richtung ich gehen soll, wofür ich mich entscheiden soll. Also alles, die ganze Unsicherheit in der Forschung, mache ich jetzt das richtig oder gehe ich jetzt diesen Weg, wie auch immer, dass ich mir dann wie auch Ablenkung gesucht habe, eben beispielsweise in der Lehre. Und dann ist natürlich die Lehre und Administration ist sehr verlockend, weil dort kennt man sich aus. Es hat meistens Strukturen, Prozesse, die man befolgen kann. Und ja, eben, es lenkt ab von dem eigentlichen Problem.
Genau. Und also ich glaube, das soll jetzt nicht so klingen, als ja, zu Beginn muss man einfach irgendwie lernen, selbstständig zu werden. Das muss man. Was natürlich toll daran ist, ist halt auch die Freiheit, die damit kommt. Es wird euch, ich glaube, an den wenigsten Lehrstühlen wird euch jemand sagen, du warst aber nicht um 9 in deinem Büro. Weil niemand kümmert sich um diese Dinge. Was schlussendlich zählt, ist dann die Leistung und hier heißt immer, Leistung natürlich Publikationsleistung oder Forschungsleistung, wie auch immer. Aber es kommen sehr viele Freiheiten auch damit. Und damit muss man umgehen können, aber natürlich, das ist auch etwas sehr Schönes, weil die Situation, dass ihr dann jeden Tag 3, 4, 5 Meetings haben werdet, die wird sich kaum einstellen während dem Doktorat. Das wird dann eher in der Privatwirtschaft wieder eine Kiste werden. Und das ist ja auch das sehr Schöne. Man kann sich seinen Tag dann auch bereits auf Stufe Doktorat sehr frei gestalten. Mit allen Vor- und Nachteilen natürlich, die da mitschwingen, klar.
Ja, natürlich. Also das heißt natürlich dann auch diese Freiheiten oder diese Flexibilität. Wenn eine Deadline ist, dann ist man 3 bis 2 Wochen vorher einfach von 7 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr am Arbeiten. Also das kann es natürlich dann auch geben, zeitweise, phasenweise.
Genau. Das muss man vielleicht auch sagen, das habe ich auch unterschätzt, wie viel Arbeit auch bereits im Doktorat anfällt. Also mit einer 42-Stunden-Woche oder mit einer 40-Stunden-Woche ist es eigentlich fast nie getan. Weil dann häufig auch halt, ja, man hat diese Dinge, die kontinuierlich laufen, eben die Lehre und das Administrative. Daran wird man ja aber nicht gemessen, sondern an der Forschung. Das heißt, man muss sich diese Freiräume dann auch schaffen und die auch nutzen für die Forschung. In 40 und 42 Stunden Wochen wird das selten bis nie machbar sein. Also zumindest für mich war es so. Ich weiß nicht, wie dein Erlebnis da jetzt war, Tatjana.
Ja, doch. Also es ist sehr ähnlich. Und natürlich eben, bei mir spitzt es sich halt einfach immer zu bei so Deadlines, weil obwohl man sich vornimmt, das Paper frühzeitig vorzubereiten, es klappt nie. Und dann ist halt die letzte Woche vor der Einreichefrist immer Riesenstress und lange Arbeitszeiten. Aber eben auch so, man hat ja viel zu tun mit der Lehre oder ist dort beschäftigt und hat so Fixtermine und die Forschung muss halt dann rundherum Platz einnehmen. Und für mich, ich weiß nicht, ich bin vielleicht so ein Typ Mensch, bei mir, ich musste mir wirklich auch so Strukturen schaffen. Also ich musste mir wirklich wie Termine aufsetzen. Hey, dann ist Forschung, dann beantworte ich keine E-Mail, die bezüglich Lehre oder irgendwie, ja, erst abends oder spät, ja, wie auch immer. Also das hat mir dann geholfen, aber das war halt auch der Grund, weil ich so mehr Struktur brauchte.
Mhm. Also das war für mich auch extrem wichtig. Und das, was mir dann, ich persönlich, ich habe es dann weniger mit jetzt Stundenblocken oder Tageblocken gemacht, aber ich habe mir Ziele vorgenommen und zwar mit klar von außen festgesetzten Deadlines, also klassischerweise Konferenzeinreichungen, und habe mir gesagt, da will ich was einreichen. Natürlich immer im Hinterkopf zusammen mit den Co-Autoren: wenn es nicht gut genug ist, dann lassen wir es. Völlig klar. Das haben wir uns immer als Ausweichmöglichkeit als natürlich offen gelassen, weil macht ja keinen Sinn, einen Quatsch einzureichen, damit man es eingereicht hat. Aber trotzdem, mir persönlich, für mich war das dann wichtig, dann zu wissen, okay, Ende November, da will ich bei der ECIS was einreichen. So. Mhm. Oder Mitte Mai bei der ICIS, wo auch immer. Ja. Oder bei der Higgs, wenn ihr mal auf Hawaii wollt. Ich glaube einfach, es lohnt sich zu sagen, hier an dieser Konferenz, da will ich was einreichen. Man darf sich dann natürlich immer noch sagen, hey, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Manchmal sind auch die Daten dann nicht so, dass man da was rausziehen kann, was auch immer. Manchmal reicht es zeitlich nicht. Aber ich persönlich, ich war sehr viel produktiver und konnte besser arbeiten und halt auch, ja, fühlte mich strukturierter und etwas wohliger aufgefangen, wenn ich diese Möglichkeit hatte und mir gesagt habe, da reiche ich was ein. Und dann hat man auch ein Ziel, wo man darauf, ja, hinarbeiten kann.
Ja, also so war es bei mir ähnlich oder immer noch. Ich arbeite immer noch sehr gerne mit so externen Deadlines, diese und diese Konferenz. Und das ist ja, die IAS ist ja sehr glücklich, in einer sehr glücklichen Position in dem Sinn, weil es hat ja alle paar Monate hat's eine Deadline. Also es hat ganz viele Konferenzen, auch lokale, eben wir haben in der dritten Folge von der WI gesprochen, aber es gibt auch in der UK gibt es lokale Konferenzen. Also da ist man sehr, sehr frei, was eben auch dankbar ist, wenn man da immer wieder mal eine Deadline hat, auf die man hinarbeiten kann. Wollen wir noch so ein bisschen auf die Schattenseiten eingehen vom Doktorat?
Ja, wollte ich jetzt gerade. Also für mich persönlich die größte Schattenseite war so ein Stück weit, oder was ich am, formulieren wir es positiv, was ich am meisten lernen musste jetzt für meine persönliche Prädisposition, wie auch immer, war, komplett alleine zu arbeiten. Ich war vorher, während dem Studium hatte ich mehrere Jobs, wo ich dann sehr eng im Team gearbeitet habe und wo wirklich meistens, also beim Mittagessen, da waren wir immer 10 Leute, wir waren sowieso den ganzen Tag zusammen. Es gab da auch nicht die finanziellen Mittel, um jetzt allen ein eigenes Büro oder was auch immer zu offerieren. Und beim Doktorat kam dann plötzlich, ja, jetzt bist du da und mehr oder weniger ab sofort sitzt du dann einfach tagelang allein im Büro. Und das ist natürlich nicht überall so, das hat verschiedenste Gründe und vielnort gibt es diese Möglichkeit ja gar nicht, ein Einzelbüro zu haben, wie wir es jetzt auch lange hatten. Aber trotzdem, für mich war das eine Riesenumstellung und mit der habe ich sehr, sehr lange gekämpft. Also wenn das, ich muss ehrlich sagen, wenn das ein Job in der Privatwirtschaft gewesen wäre, wäre ich gegangen. Weil ich einfach mit dieser Einsamkeit zu Beginn nicht klar kam. Weil ich von einer Umgebung kam, wo man zu fünft in einem Raum saß und im Sommer, ja, war eher Sauna denn Büro. Aber das war halt auch sehr schön und hat mir sehr gefallen, persönlich. Und da kam ich plötzlich in eine Umgebung und das war mir einfach zu wenig bewusst, wo dann klar ist, hey, jetzt bist du komplett selbstverantwortlich und selbstverantwortlich heißt, du sitzt alleine an deinem Zeugs. Und das heißt dann auch, 1-2 Wochen lang machst du deine Sachen und dann gibt es irgendwo wieder ein Meeting oder eine Diskussion oder einen Austausch. Und das war für mich wirklich, glaube ich, die, da wo ich am meisten mit meiner Persönlichkeit angestoßen bin und dementsprechend auch mich verändern musste und damit umzugehen lernen musste. Gibt es bei dir auch solche Dinge, Tatjana?
Also du sprichst mir auch aus der Seele. Es ist bei mir, war das genau gleich, weil ich kam auch aus einem Setting, aus der Privatwirtschaft, wo alles im Team gemacht wurde. Und so war es auch übrigens kommuniziert. Also ja, Forschung ist jetzt mehr Teamarbeit, man arbeitet zusammen. Und natürlich ist es vielleicht an jedem Institut, jedem Lehrstuhl anders, aber vielfach heißt es natürlich einfach, wie du gesagt hast, man trifft sich, man diskutiert über Dinge und dann gehen alle wieder ihrer Wege und meistens der Doktorand, die Doktorandin arbeitet dann, bringt Deliverables und die werden dann wieder besprochen. Und ich denke, wenn man eher auf der gleichen Ebene ist, also mehrere Doktorierende, die zusammenarbeiten oder Postdocs, dann kann es natürlich die Konstellation wieder anders sein. Aber wenn man vielleicht direkt mit Professoren zusammenarbeitet, ist jetzt aus meiner Erfahrung eher das dann das Setting. Und eben, wie gesagt, ich war es mir halt gewohnt, so im Team zu arbeiten, auch sich auszutauschen. Das ist eben genau diese Einsamkeit. Man ist mit seinen eigenen Gedanken alleine. Und das Problem ist natürlich auch, das hört nicht um 18 Uhr auf, wenn man den Laptop runterfährt, sondern das ist eben, also man hat, oder ich hatte Schwierigkeiten abzuschalten. Es kommt abends um 21 Uhr, kommt noch ein Gedanken, ah, das könnte ich noch berücksichtigen oder so könnte ich das lösen. Also es ist relativ schwer, so das Gehirn abzuschalten.
Das und was ich glaube, was ja auch noch zusammenkommt, so ein Austausch ist gar nicht unbedingt möglich. Also ich glaube, eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt, was glaube ich wichtig ist, das wäre jetzt nicht nur bei uns so, sondern auch was ich von allen anderen Doktorierenden, die ich kenne und kennengelernt habe über die Jahre, so höre und kenne, ist das schon der Standard, dass man dann hauptsächlich alleine an der Arbeit macht. Auch wenn beispielsweise in einem Projekt 3 Doktorierende am gleichen Thema arbeiten, aber dann macht trotzdem jemand macht Paper A, jemand Paper B, jemand Paper C und so weiter.
Das ist ja auch logisch, oder? Weil es ist ja deine,
klar, macht ja auch Sinn.
Das ist deine Qualifikationsarbeit und dann müssen so eigenständige Arbeitsergebnisse sichtbar sein.
Genau, im Nachhinein völlig logisch. Mir war das ehrlich gesagt nicht bewusst, als ich das Doktorat begonnen habe. Ich habe nicht gecheckt, was das heißt. Und was ich noch sagen wollte, ich meine, jetzt Tatjana und ich, wir waren ja im gleichen Team und wir verstehen uns ja offensichtlicherweise gut, sonst würden wir ja nicht den Podcast machen hier. Also ich hoffe mal, dass wir uns einigermaßen gut verstehen. Nein, aber jetzt im Ernst, was ich glaube, was wirklich auch schwierig ist, niemand wird so tief im Thema sein und die Literatur so kennen wie ihr. Ihr werdet vielleicht ab und an einer Konferenz jemanden treffen. Aber es gibt, ihr geht ja im Doktorat so in die Tiefe auf ein bestimmtes Thema. Anders gesagt, klar konnten Tatjana und ich uns austauschen, aber auf der Ebene, auf der sie sich gerne mit mir ausgetauscht hätte zu Social Media, das konnte ich ja gar nicht, weil ich die Literatur nicht kannte in dem Maße und so weiter und so fort. Also ich glaube, dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Man wird dann so stark auf ein Thema, drillt man sich ein, dass das dann auch heißt, es gibt diesen inhaltlichen Austausch 1:1, der ist fast unmöglich, auch meistens mit den Co-AutorInnen. Das muss man auch wissen. Da geht es dann um andere Dinge.
Manchmal ist es ja auch so, dass man einfach einen Ping-Pong-Partner braucht, wo man einfach Klar. irgendwie sagt, hey, ich habe dieses Problem, hattest du das auch schon? Ich glaube, bei uns war, also das hatten wir ja auch ein Stück weit, bei uns war halt auch so, dass unsere Doktorarbeiten halt auch so verschieden waren oder dass es nicht irgendwie immer wirklich gematcht hat oder der Erfahrungsaustausch dort nicht immer geklappt hat, weil wir halt an verschiedenen Themen dran waren, aber auch methodisch teilweise ganz weit. Aber ich erinnere mich auch an irgendwie, wir hatten doch auch so ein Treffen in deinem Büro und dann hast du mir doch das Diagramm oder so erklärt. Und irgendwie, ich hatte ja irgendwie gar keine Ahnung, aber du hast mir da die verschiedenen Konzepte erklärt und was auch immer. Ich erinnere mich nur noch an Grassroot, irgendetwas. Und ich glaube, mich noch zu erinnern, dass du auch am Ende unserer Diskussion gesagt hast, ah, oh, okay, das war gut. Das hat, also, ich brauchte irgendwie diesen Ping-Pong-Partner, um einfach mal mit Ideen zu jonglieren oder einfach einer wildfremden Person meine Ideen zu pitchen und dann auch zu challengen.
Genau. Das auf jeden Fall. Aber was ich halt so auch aus der Privatwirtschaft kannte und kenne, wo du dann wirklich, da hast du, ja, zuerst hast du einen Kickoff-Meeting, dann hast du einen Workshop, dann hast du deine Dailies und Weeklies und was auch immer und so. Das gibt es halt sehr selten. Und das meine ich auch so mit halt Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Sinne von, dass alle genau gleich im Thema mit drin sind. Ja. Und dann, das gibt es halt einfach sehr selten. Mhm. Und das meistens, ja, ist man dann als Doktorand der Experte, der dann halt, wie du es schön gesagt hast, die Deliverables entsprechend mitbringt. Genau. Tatjana, ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, den ich ein Stück weit auch unterschätzt habe. Nämlich die Kritikfähigkeit.
Ja, das wollte ich auch ansprechen. Also, erzähl mal, kannst du besser mit Kritik und Ablehnung umgehen nach dem Doktorat?
Ja, auf jeden Fall. Nein, sag du nur.
Also, wir können es auch gerne rausschneiden, aber im ersten halben Jahr von Nick, als ich irgendwie 2 Monate dabei war, das war vor Weihnachten, gab es so eine Situation und ich hoffe, das ist vielleicht nicht zu persönlich für dich, aber wie gesagt, wir können es gerne rausschneiden. Da war irgendwie Nick mega schlecht drauf, hat mich irgendwie gar nicht gegrüßt und hat mich auch so böse angeschaut und keine Ahnung was. Und ich war mega irritiert. Ich dachte so, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Und dann irgendwie 4 Wochen später habe ich erfahren, dass er bei einer Konferenz abgelehnt wurde. Und irgendwie, ich glaube, ein anderes Paper, das er ganz schlecht fand, wurde angenommen.
Also ich möchte hier einfach fürs Protokoll noch anfügen, selbst wenn ich böse schaue, dann schaut das immer noch aus wie eine handsame Katze. Wer wirklich böse schauen kann, ist Tatjana. Einfach fürs Protokoll. Nein, aber jetzt im Ernst, das stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf und schön sprichst du das an. Also ich habe mir wieder, das sind wir wieder beim Thema Struktur, zu Beginn des Doktorats hatte ich mir gesagt, ich will möglichst schnell was einreichen. Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr wirklich Vollgas, also nicht, dass ich danach gebremst hätte, aber einfach beim ersten halben Jahr wirklich schon voll ins Thema rein, habe da was für eine Konferenz zusammengeschustert und das wurde wirklich niedergeschmettert. Es war einfach alles schlecht. Alles. Und ja, das zu verdauen, das war schon, ja, das brauchte länger als eine Woche, ganz ehrlich, muss ich schon sagen, ja.
Nee, das war bei mir auch so. Also ich glaube, meine erste Einreichung, die wurde irgendwie nicht mal an die Reviewer rausgeschickt, sondern das bekam so ein AI-Feedback. Und das fand ich irgendwie auch so, ja, schwer zu verdauen.
Ja, und ich finde ganz ehrlich, das ist das eine, das dann quasi die Arbeit, wo alle denken, okay, das passt einigermaßen, wir schicken das raus. Aber manchmal viel vernichtender fand ich die Feedback-Runden mit den Co-AutorInnen. Weil dann schickst du es raus, hast jetzt zwei Monate an irgendwas rumgebastelt und dir viel Mühe gegeben und dann kommt es einfach rot zurück. Und das ist nicht gut, das passt nicht, was ist hier die Contribution, das ist unklar, das ist schlecht strukturiert, hier fehlt das, was soll das hier, das brauchen wir da und so weiter und so fort. Und meine erste Reaktion war immer, also Entschuldigung, ich bin doch kein Idiot, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Der Witz war dann natürlich hatten sie recht, aber meine Güte, das braucht schon dicke Haut irgendwann, einfach mit dieser Kritik, die auch wirklich ja in freundlicher Weise kommt und überhaupt nicht böse gemeint ist. Im Gegenteil, es geht ja darum, das Paper besser zu machen. Aber das tut schon weh manchmal, das tut schon weh. Je nach Tagesform geht das auch heute besser oder schlechter.
Ja, nein, natürlich. Also, weißt du, du arbeitest, du investierst Zeit, du arbeitest stundenlang, monatelang an diesem Paper und dann kommt es einfach vernichtend zurück. Also das muss man schon zuerst wegstecken. Und ich denke, das haben wir ja beide auch gelernt während dem Doktorat. Was ich manchmal, worüber, ich weiß nicht, ist dir das auch passiert, wenn dann die Co-Autoren sagen, so quasi den Reviewern zustimmen. Das fand ich immer so ein bisschen schwer zu verkraften. So, oh, sag mir doch das vorher.
Ja, genau. So ging es mir dann auch. Dann dachte ich, dann war auch der erste Gedanke, ja, aber sag das doch. Dann können wir es noch aufgreifen. Oder dann so dieses Zustimmen, ja, das sehe ich auch und so weiter. Ja, warum ist dann bei uns in der Runde? Aber ich glaube, das gehört dazu.
Ja.
Aber anders gesagt, ich würde das auch nicht unbedingt als Schattenseite bezeichnen wollen, sondern halt einfach als, man muss sich bewusst sein, dass man diesen Skill, wenn man ein Doktorat erfolgreich abschließen will, den muss man lernen, weil sonst steht man es nicht durch. Mhm. Punkt, Ende aus, glaube ich.
Ja.
Das ist einfach wichtig. Aber heute kann ich viel besser damit umgehen. Natürlich nervt es immer noch. Wen nervt es nicht? Also, aber vielleicht ist das eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Nämlich, ja, was bringt mir denn ein Doktorat überhaupt und welche Skills nehme ich auch mit aus dem Doktorat? Mhm. Und Tatjana, du hast da sicherlich eine gute Antwort parat.
Was bringt dein Doktorat? Also nein, der erste Punkt, den wir beide vermerkt haben, kommt ja von dir. Aber ja, was bringt mir eigentlich ein Doktorat? Also in der Schweiz bringt es einem nichts. Jetzt zumindest auf die Privatwirtschaft gemünzt, wenn man nicht in der... Willst du da widersprechen?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde
okay,
sagen,
positiv.
Es bringt keine unmittelbaren Vorteile mit sich. Im Vergleich zu einem Masterabschluss im gleichen Fach.
Ja,
so.
Okay, da sieht man, wer diplomatisch antworten kann. Und ja.
Okay. Deshalb auch der Bemerk zum bösen Blick. Genau.
Aber ich habe dir doch noch gar nie so einen bösen Blick zugeworfen.
Nee, noch nie.
Ja, also ich denke sicher, wenn man in der Forschung bleiben will, dann bringt es. Es bringt nichts, aber es ist ja die Voraussetzung, oder? Aber natürlich genau. In der Privatwirtschaft ist es natürlich schon so, dass man mit zukünftigen Arbeitgebern, ja, man muss dort, also die kennen meistens den Unterschied halt nicht zwischen Master und dann Doktorat. Okay, warum hast du nochmals 4 bis 6 Jahre angehängt? Was bringt das? Aber natürlich jetzt, wenn ich so zurückblicke, habe ich mich natürlich in dieser Zeit sehr entwickelt, bin kritischer geworden, kann Dinge hinterfragen. Also das konnte ich ja schon vorher. Aber einfach so im bigger picture siehst du halt die Zusammenhänge und ja, kannst du es auch begründen mit Literatur oder mit ja, deinen Daten.
Genau, ja. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, diese Vorstellung, ja, ich mache ein Doktorat und dann kann ich in die Privatwirtschaft, werde damit Kusshänden empfangen, bekomme gleich eine Management-Position. jetzt gerade mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss und kann dann auch noch 20, 30.000 Franken mehr verlangen. Ja, nee, ist nicht. Punkt. Und was deshalb, glaube ich, extrem wichtig ist, zu wissen, ja, was sind denn meine Skills und was nehme ich überhaupt mit? Weil vieles, also mir ging das auch so. Man macht im Doktorat so viele Dinge und hat so vielfältige Aufgaben. Manchmal vergisst man, was das alles für Skills sind und wie man die dann auch entsprechend kommuniziert. Weil ich war ja letzten Herbst fertig geworden und hatte jetzt einige Bewerbungsverfahren. Und da habe ich auch gemerkt, da gab es Verfahren, da haben die mein CV angeschaut und dachten sich, ja, es ist jetzt einfach ein 30-jähriger Student, der sich da bewirbt. Was ich sagen würde, bin ich nicht, weil ich doch andere Dinge noch gemacht habe jetzt in den letzten paar Jahren während des Doktorats. Und das muss man dann auch entsprechend verkaufen können. Aber anders gesagt, ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, wenn man nicht an der Uni bleiben will oder die akademische Karriere starten will, die hat dann ganz andere Tücken, dazu kommt dann noch mehr in anderen Folgen, da muss man sich schon bewusst sein, den unmittelbaren Vorteil zieht man aus dem Doktorat nicht. Nur weil jetzt ein Doktortitel auf dem CV steht, ist noch kein HR-Manager freudekreischend umhergesprungen, glaube ich. Das muss man einfach wissen.
Also es kommt halt einfach darauf an, wenn jetzt in der Privatwirtschaft die andere Person auch einen Doktor hat, dann wissen sie natürlich, mit was sie es zu tun haben. Aber die meisten haben das natürlich nicht, die im HR sind etc. Und die wissen nicht, was es heißt, ein Doktorat zu machen. Natürlich kommt es da auch auf die einzelnen Disziplinen drauf an, weil jedes Doktorat in verschiedenen Disziplinen anders ist. Aber genau, also man muss halt schon gegenüber jemanden, ja, das wie beweisen.
Also ich kann ein Beispiel machen jetzt aus meiner Erfahrung. Ich habe mich in der Privatwirtschaft beworben, aber auch in der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz. Und in der öffentlichen Verwaltung, da hatte ich ein einziges Vorstellungsgespräch. Ich glaube bei 10 oder 11 Bewerbungen. Und das war, wie Tatjana schon gesagt hat, das war eine Person, eine Vorgesetzte, die auch einen Doktortitel hatte und entsprechend halt wusste, was das heißt. Sonst bei der öffentlichen Verwaltung war das den Leuten ziemlich egal.
Aber darf ich da fragen, weil vielleicht ist es natürlich auch so, dass sie dich, also dass du einen höheren Lohn hast.
Das stimmt, das kann bei der Verwaltung ein Problem sein, ja. Genau. Das übrigens auch in der Privatwirtschaft. Einen höheren Lohn gibt es nicht. Also, dass die irgendwie sagen, ja, wenn du einen höheren, also manchmal gibt es das, dass sie sagen, noch beim Masterabschluss wird das noch so und so eingereiht. Höher als Master ist denen völlig egal. Also es kann gut sein unter Umständen, dass ihr den gleichen Einstiegslohn dann angeboten bekommt, den eure Kolleginnen, die vor 4, 5 Jahren den Master abgeschlossen haben, damals angeboten bekommen haben. Gut möglich. Klar ist das ein Stück weit unfair, weil man natürlich ja trotzdem 100% gearbeitet hat über mehrere Jahre. Aber nur um zu sagen, was das dann für die Unternehmen unter Umständen nicht unbedingt direkt transferiert wird. Und die Person, die 5 Jahre gearbeitet hat, nach Masterabschluss und dann beispielsweise sich für eine Stelle bewirbt, die wird mehr bekommen als ihr, tendenziell. Punkt. Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube trotzdem, wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Ja, was bringt mir denn ein Doktorat? Außer eine Urkunde. Eine Urkunde mehr.
Also meinst du jetzt von den Skills her?
Ja, ich glaube, ich würde jetzt mal auf die Skills. Vom Rest, ich glaube, oder was ich da vielleicht noch sagen möchte, ist, diese Frage darf man sich gar nicht so feststellen. Wenn ihr euch diese Frage stellt, ja, was habe ich dann davon? Was habe ich an mehr Lohn oder an besserer Karriereaussicht, bla bla bla? Außer vielleicht noch in der Beratungsfirma. Ja, da kann es ein Faktor sein. Ansonsten würde ich sagen, dann lohnt sich ein Doktorat nicht, einerseits, und andererseits, dann zieht ihr es auch nicht durch. Also wer extrinsisch motiviert in ein Doktorat steigt, der wird es höchstwahrscheinlich nicht abschließen, was dann doch zu viele Hürden bereithält, deren man sich bewusst sein muss und die man auch erfolgreich irgendwie bewältigen muss. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich würde das eigentlich so zusammenfassen wollen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Tatjana.
Ja, doch, also ich sehe das ähnlich, weil es gibt, wie du sagst, zu viele Hürden und nur, dass man den Titel hat, ich glaube, das wird ziemlich schwer, da muss man ziemlich, also sehr beißen, dass man diese Stolpersteine dann auch überwindet, weil, ja, also ich wüsste nicht, ob ich jetzt diese Zeit durchgehalten habe, nur für den Titel. Wir haben aber dennoch so einen Artikel von der NZZ, Neue Zürcher Zeitung, gefunden, die auch wirklich in den Wirtschaftswissenschaften geschaut hat, ob sich ein Doktorat lohnt. Und ihren Einschätzungen nach ja, aber das ist halt eher dann so fürs Top-Management, also Verwaltungsräte oder eben in Unternehmen Top-Management, so Einstiegspositionen dann eher nicht. Ich denke, das könnte sich hinten raus dann lohnen.
Das ist gut möglich. Und was man hier aber auch noch sagen muss, dass eine Studie von der Uni Zürich, dass das Interesse eigentlich hinter der Studie auch ein Stück weit, da ist auch ein Fehlanreiz hinter dieser Studie, weil die Uni Zürich hat natürlich auch ein Interesse, dass entsprechend sich das Doktorat lohnt, weil ja, sobald ihr selbst doktorieren werdet, werdet ihr sehen, ohne Doktorierende wäre es schwierig, eine Uni zu betreiben.
Ja, da sind wir eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Ha?
Das darf man auch ganz klar sagen.
Ja, und die Studie ist auch von 2008 oder der Artikel zumindest, also ist auch eine Zeit her.
Aber ihr könnt es in den Shownotes nachlesen.
Ja, ich werde es in den Shownotes packen. Okay, aber was würdest du so sagen, welche Skills, also um so vielleicht auf einen positiven, ja, irgendwo positiv zu landen oder abzuschließen, was für Skills bekommt man aus einem Doktorat?
Also ich glaube, zuvorderst, also wir klammern jetzt mal, oder ich klammere jetzt mal die inhaltlichen Aspekte mal raus. Ihr seid natürlich dann ExpertInnen in eurem Themengebiet. Und da wird es wenige Menschen im Land oder auf der Welt unter Umständen geben, die euch dementsprechend da das Wasser reichen können. Das heißt, je nach Thema kann das natürlich direkt transferierbar sein. Ist jetzt bei digitaler Ethik relativ schwierig. Den meisten Unternehmen ist jetzt das nicht zuvorderst irgendwo auf der Prioritätenliste stehend. Aber das nimmt man natürlich mit, völlig klar. Und dann auch je nachdem, gerade wenn es um Data Science Positionen oder und so weiter geht, so dieses ganze quantitative Arbeiten und so weiter. Das nimmt man natürlich direkt mit. Also mir geht es jetzt eher so um die Soft Skills. Und da würde ich sagen, sicherlich Selbstständigkeit. Also ich weiß genau, ich kann eine Woche alleine bestreiten, ohne irgendeinen Input und trotzdem zielgerichtet arbeiten. Und weiß auch für mich, wie ich die strukturieren muss, wie ich die Inhalte aufbereiten muss, wie ich die kommunizieren kann, um zu sagen, hey, das und das ist relevant, da sollten wir weitergehen und so weiter. Also diese klassische Wissensarbeit.
Dann vielleicht auch, dass man sich in einem Thema vertieft und zum Experten wird, zur Expertin. Also dass man wirklich, sagen wir mal, diese Woche Zeit hat oder diese paar Stunden, paar Tage sich Zeit nimmt und alles dazu recherchiert und eben, wie du sagst, aufbereitet.
Genau, und diese Recherche-Skills, die würde ich auch nicht unterschätzen. Einfach, und das eine ist das Finden der relevanten Dokumente, aber dann natürlich auch das Finden der relevanten Informationen innerhalb der Dokumente. Und ich glaube, das ist ja das, was man macht, wenn man Literaturarbeit macht. Und das lässt sich dann trotzdem auch auf viele Stellen in der Privatwirtschaft unter Umständen übertragen.
Ja, und vielleicht auch die Quellen, oder? Die Qualität der Quellen.
Genau, dass man da eine gewisse Beurteilungsfähigkeit. Dann, glaube ich, ganz wichtig, was mitkommt, ist Kritikfähigkeit. Über das haben wir ja schon zur Genüge gesprochen. Aber ich glaube, es gibt wenige Leute, die aus dem Doktorat kommen und nicht eine ziemlich gute Kritikfähigkeit mitbringen, weil es einfach zwangsläufig, weil man das lernen muss.
Ja, da einfach diese Resilienz, oder? Dass man von Tiefen sich wieder zurückschlägt. So.
Genau, ja. Und auch vielleicht die Fähigkeit zu schauen, okay, ich muss jetzt nicht jede Kritik, also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Kritik nicht immer persönlich nimmt, sondern die auch sachlich annehmen kann. Das ist auch ein wichtiger Soft Skill. Gerade wenn es dann halt einfach heißt, so und so wird es gemacht und mir egal. Und ja, was ihr dazu denkt, und dann läuft es halt so im Unternehmen. Oder?
Ja, oder eben auch abschätzen kann, was ist der Grund für die Kritik. Weil beispielsweise bei einer Einreichung von mir war es so, dass zwei Reviewer unterschiedliche Dinge kritisiert haben, aber ich habe dann gemerkt, dass es beides der gleiche Grund ist, die gleiche Quelle. Weil ich irgendwie, ich glaube, es war im Methodenteil, irgendwas nicht wirklich sauber erklärt habe und das dann bei zwei Personen unterschiedlich ja ankam und sie dadurch unterschiedliche Probleme hatten, aber eigentlich der Grund war beides das gleiche.
Was ich glaube, was schlussendlich auch wichtig ist zu wissen oder zu sagen, schlussendlich steuert man das selbst. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Dinge, die wird man zwangsläufig mitnehmen aus dem Doktorat, aber ansonsten, was man inhaltlich mitnimmt sowieso, aber auch, was man an Soft Skills mitnimmt, das steuert man selbst, indem, ja, wo man auch Schwerpunkte setzt und so weiter. Was ich beispielsweise nie gedacht hätte, ich dachte immer, ja, du lernst dann akademisches Schreiben, unglaublich kompliziertes Schreiben und so weiter. Im Gegenteil, ich habe viel mehr eigentlich so diese Pareto-Regel lernen müssen bei mir, auch mal zu sagen, hey, wenn ein Satz zu 95% genau ist, dann ist das besser, weil der ist dann viel verständlicher als der Satz, der zu 99% genau ist. Und der Witz da ist dann natürlich, wenn er zu 99% genau ist, aber so kompliziert, dass ihn niemand versteht, dann ist er sowieso ungenauer eigentlich als angedacht. Und das war so ein Skill, das dachte ich nicht, dass ich das lernen werde im Doktorat, im Gegenteil. Aber auch Dinge einfach und klar zu kommunizieren und da auch irgendwo einen pragmatischen Strich ziehen zu müssen und zu sagen, hey, jetzt ist auch gut.
Ja, ich denke vielleicht noch ein anderer Skill, aber das geht eigentlich ins Vorherige hinein, ist halt das Durchhalten, oder? Der Durchhaltewille. Weil ich glaube, niemand beginnt ein Doktorat oder beendet ein Doktorat, ohne wirklich zu kämpfen und ja, da den Willen zu zeigen. Was aber auch noch ist, ist halt, man arbeitet mit verschiedenen Personen zusammen und auch dieses Time-Management, oder, dass man von verschiedenen Personen Dinge braucht, Informationen braucht, Feedback braucht und wie man dann mit den verschiedenen Personen kommuniziert.
Und vielleicht noch was anderes, was ich glaube, was auch wichtig ist, gerade in Bewerbungsverfahren dann, dass man auch zeigen kann, wie gewisse Skills sich transferieren lassen, weil was man nicht mitbringt beispielsweise, was die Person, die mit dem Master abschließt und dann irgendwo in der Informatik landet, beispielsweise hat, die hat dann 5 Jahre Erfahrung mit Safe oder mit Scrum oder was auch immer gerade für ein Framework, mit Hermes bei der Bundesverwaltung, auch schön, was auch immer. Und solche Dinge, die bringt man dann natürlich nur theoretischer Natur mit.
Ja, aber eigentlich, also man muss sich auch mit Hilfsassistierenden abstimmen oder sonst im Team. Also es ist ein bisschen indirekter, würde ich jetzt hier behaupten.
Ja, ich würde schon sagen, ist sehr indirekt. Oder wann hast du zuletzt durch deinen Agile Release Train irgendwas released?
Nein, natürlich nicht. Aber man könnte schon sagen, dass mit den Hilfsassistierenden oder Studierenden, die eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben, ein kleines Projektteam halt ist.
Genau, aber ich meine nur, das sind dann halt, genau da muss man danach zeigen können, okay, ich habe es zumindest so verstanden, dass ich auch weiß, wo ich mich selbst einschätzen kann. Und wie sich das dann transferieren lässt ein Stück weit. Weil die direkten Erfahrungen, die werdet ihr nicht haben. Also ich kenne kein Uni-Institut, das nach Safe arbeitet. Macht auch keinen Sinn, wenn dann Scrum, oder? Safe wäre sowieso viel zu groß für ein Institut. Aber ja, man muss sich dessen einfach auch ein Stück weit bewusst sein. Und das ist dann auch das Schwierige. An gewissen Stellen steht man dann nicht anders da, als jemand, der einen Masterabschluss mitbringt. Klar hat man viele andere Skills, aber die Erfahrung hat man dann unter Umständen trotzdem nicht mit Dingen, die dann im Unternehmen wichtig sind oder bei der Rekrutierung wichtig sind. Ob sie dann im Unternehmen wichtig sind, ist nochmal eine andere Kiste.
Was meinst du, waren wir zu positiv oder haben wir so ein realistisches Bild abgebildet? Weil ich habe noch ein paar kritische Punkte, aber ich weiß nicht, ob wir die halt nennen sollen.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir nutzen das einfach als Möglichkeit auch der Interaktion. Also ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal dabei, wäre mein Vorschlag. Und wir stellen die Frage an euch. Also habt ihr noch Lust auf eine weitere Folge, wo Tatjana noch mehr negative Aspekte einbringt?
Nein, aber das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also dass man das öffnet und so ein Q&A macht, wo wir Fragen beantworten. Und eben noch offene Punkte, die wir nicht angesprochen haben.
Genau, schreibt uns gerne auch, ihr müsst auch nicht die Spotify-Kommentarfunktion, wir hatten es ja von Open Source, also wenn ihr nicht müsst, dann müsst ihr auch nicht Podcasts mit Spotify hören. Einfach unter uns gesagt.
Ja, ja, aber sie jetzt müssen nicht, aber 40% machen es.
Genau, das ist, okay, gut. Du hast natürlich die Zahlen, die habe ich nicht. Aber wir werden auch noch eine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen. Also schreibt uns eure Fragen, dann ja, werden wir die mal abarbeiten. Was meinst du?
Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich denke, Sie wissen, wo Sie uns erreichen können. Ob das jetzt über diese E-Mail-Adresse ist, diese ominöse, oder LinkedIn oder sonst unsere persönlichen E-Mail-Adressen. Genau, und ja, ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Vielleicht noch ein Fazit, Tatjana. Wie würdest du so jetzt im Fast-Nachgang dein Doktorat bewerten und gewichten? Und was nimmst du auch mit aus dem Doktorat? Ist eine fiese Frage, wenn man die jemandem stellt, der kurz vor Abschluss steht. Ich weiß.
Ja, es ist einfach irgendwie nicht so, ja, es ist nicht so einfach, weil natürlich war es eine positive Erfahrung, aber es war auch eine positive Erfahrung mit sehr vielen Tiefen und Tälern. Und ja, also ich hätte für mich gewünscht, dass ich mich besser darüber informiert hätte, also vielleicht auch mit anderen oder mit Leuten gesprochen hätte, die schon doktorieren oder doktoriert haben. Also einfach diesen Wissensaustausch auch in der gleichen Disziplin, ob das jetzt eben BWL ist oder so. Aber weil natürlich mit den Naturwissenschaftlern kann man das, denke ich, weniger vergleichen, was es heißt, weil bei uns sind es ja vor allem Gedanken oder Ideen, Argumente und weniger, also natürlich Daten, aber weniger dieses Schwarz-Weiß, dieses Faktenbasierte, was man beispielsweise im Labor hat. Genau, das hätte ich für mich gewünscht, dass ich ein bisschen weniger naiv, weniger romantisch, weniger verträumt ins Doktorat gestartet hätte. Das hätte mir irgendwie auch die ganze Reise erleichtert, denke ich. Wie war das bei dir?
Ja, also ich merke jetzt gerade, dass es keine einfache Frage ist. Entschuldigung, habe ich die aufgebracht? Nein, jetzt im Ernst. Also ich nehme wahnsinnig viel mit. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dann im Nachgang, die Möglichkeit, sich 5 Jahre lang zu, ich sage jetzt mal, 60% der eigenen Arbeitszeit, ja, vielleicht eher 50%, was auch immer, mit digitaler Ethik zu beschäftigen und jeden Quatsch dazu zu lesen und Menschen dazu zu interviewen und dazu wirklich zu forschen und in die Tiefe zu gehen und so weiter. Das war toll. Und diese Möglichkeit, die gibt es sonst nirgendwo. Punkt. Dessen muss man sich auch klar sein. Und ich glaube, das ist der große Vorteil und nach wie vor das, was auch den Reiz eines Doktorats ausmacht, dass man sich wirklich in ein Thema stürzen kann, sich in diesem Thema auch mal verlieren darf und damit machen kann, was man will. Mhm. Was mir erst so im letzten halben Jahr richtig bewusst geworden ist, ist dann halt schon auch, dass, klar, ich habe jetzt auch kein klassisches wirtschaftswissenschaftliches Profil, aber ich habe schon gemerkt, in der Privatwirtschaft, da hat niemand auf dich gewartet. Und da musst du schon einiges an Arbeit leisten, um zu zeigen, was du eigentlich kannst und was du mitbringst. Das habe ich ehrlicherweise auch hier, ihr seht auch die Naivität, die zieht sich eigentlich durchs Leben. Same. Wir lassen das einfach so stehen, kann jeder beurteilen, genau, wer will. Ja, das habe ich auch unterschätzt, wie sehr ich da auch Arbeit leisten muss, um zu zeigen, hey, das kann ich und das nehme ich mit. Also so diese Reflexionsprozesse, die habe ich vielleicht zu wenig gemacht, dann auch während dem Doktorat ein Stück weit. Die musste ich jetzt noch machen. Ja, was habe ich überhaupt gelernt? Und damit meine ich spezifisch eben nicht das Inhaltliche, sondern was sind all die anderen Dinge, die ich mitnehme und wie kann ich die auch aufzeigen, wie kann ich mich damit verkaufen und so weiter. Und wenn ich mir das als gesamtes Paket anschaue, dann muss ich eigentlich sagen, dann nehme ich wahnsinnig viel mit. Die Frage ist natürlich, hätte man das auch anders erlernen können und vielleicht mit einem weniger hürdenreichen Gang? Ja, vermutlich. Nein, ziemlich sicher. Ja, aber im Endeffekt finde ich es dann auch schwierig zu sagen, ja, was das jetzt heißen soll. Aber ich glaube, ja, man muss schon auch, die positiven Seiten sind halt wirklich, ich kann mich in ein Thema stürzen und zwar in eine Tiefe, wie ich das sonst niemals könnte. Außer ihr seid irgendwo ultratechnisch in der IT unterwegs und könnt für ein und seid dann wirklich bei den großen Firmen, wo ihr dann auch Forschung und so weiter macht, klar, Marktforschung und so weiter, dann das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ansonsten hat man diese Möglichkeit eigentlich selten bis nie. Und das ist toll. Und man nimmt auch viel mit, aber ich glaube, es gäbe auch einfachere Wege. So, ja. Vielleicht fasse ich es mal so zusammen.
Ja. Also vielleicht noch ein kleines Schlusswort zur Naivität. Also es ist nicht ein Motto, nach dem ich lebe, aber es ist ja schon so, man wächst an seinen Aufgaben. Und das würde ich jetzt schon für uns beide sagen, dass das stimmt.
Also wir wachsen an unserer Naivität, oder? Das wolltest du eigentlich sagen.
Nein, die Naivität ist das Sprungbrett. Und wir lernen genau. Alleine zu schwimmen.
Das stimmt. Die lässt einen auch mal in ein Haifischbecken springen, wo man dann vielleicht erst später merkt, dass das Haifische sind und nicht Delfine. Aber gut, dann muss man halt damit hantieren. So.
Unser Schlusswort, herzlichen Dank fürs Reinhören und eben wie gesagt, wir haben die Spotify-Kommentarfunktion. Nick macht noch eine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr uns gerne schreiben, welche Themen wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge geskippt haben, wo wir noch mehr eingehen, worauf wir noch mehr eingehen sollen. Und ja, dann schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht wollen wir das hier schon sagen mit der Miniserie, die wir geplant haben.
Ah ja, genau, wir können einen Ausblick geben. Also, wir haben für die nächsten paar Folgen haben wir so eine kleine Miniserie und das heißt, Nick und ich, wir sind uns ja beide so mit dem Jobmarket am beschäftigen, was es heißt, in der Wissenschaft Fuß zu fassen. Und dazu haben wir einige Gäste eingeladen, die sich an verschiedenen Stellen ihrer Karriere befinden, damit wir so ein rundes Bild liefern von ProfessorInnen, aber auch so Early Career oder was es heißt, so alternative Karrierewege einzuschlagen. Also das heißt, wenn man zuerst in die Privatwirtschaft geht und dann plötzlich wieder in der Wissenschaft sich befindet. Genau, dass wir so uns mit diesen Gästen austauschen können und euch ja das Beste von allen, die Erfahrungen unserer Gäste liefern können.
Genau, eigentlich das, was wir heute ein Stück weit angeschnitten haben, mit was der Nutzen eines Doktorates ist, jetzt wirklich mal zu schauen, ja, was heißt das denn für Menschen, die das schon länger machen als wir? Und was sind die gelandet und wie gehen die damit um? Das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen, Tatjana.
Ich auch nicht. Okay. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.